Das Thema, der Weg des Glaubens und dazu der Text aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3, relativ bekannt, aber doch immer wieder gut zu lesen. Ich lese ihn mal vor. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Ich lese den Text nochmal. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, verordnet ist. Indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Diese drei Verse sind die Gebrauchsanleitung für jeden Christen, für jeden Tag seines Lebens, egal ob in Deutschland oder in Polen oder in Russland oder Nordkorea oder Indien oder USA oder wo auch immer. Da steht alles drin. Der Glaube ist ein Lauf. Bei einem Lauf gibt es Zuschauer. Aber die Zuschauer sind hier andere, das sind keine Zuschauer, es sind Zeugen. Es sind diejenigen, es schauen uns die zu, die den Glaubenslauf schon bis zum Ziel gelaufen haben. Und es schauen uns die zu, die noch nicht auf dem Glaubenslauf sind. Interessiert, neugierig, kritisch, die Menschen um uns herum, die schauen uns zu. Wie läuft der? Wie läuft die? Wie ist der die als Christ? Das ist unser Weg. Dann gibt es in einem Lauf Dinge, die einen beschweren. Muss man ablegen. Also auf dem Lauf kannst du nicht noch einen Rucksack voll, weiß ich was, alles tragen, geht nicht. Dann ist da die Sünde, die einen ständig umstrickt. Sünde. All das, was von diesem Lauf abhält. Es gibt Gegner. Beim Sport gibt's Konkurrenz. Nur bei uns ist es nicht erlaubt, faule Tricks anzuwenden. Faul, da geht's manchmal schon mal raus. Aber im realen Leben sieht das ganz anders aus. Da ist ein Gegner, der es bis aufs Blut abgesehen hat, alle, die auf diesem Lauf sind, davon abzubringen. Und der ständig am Stricken von sündigen Situationen. Und dann steht hier von einem Kampf, der uns bestimmt ist, der uns verordnet ist. Kämpfst du im Leben? Kommt von oben. Jeden Tag verordnet. Wir mögen es ja lieber nicht. Ich denke manchmal, Herr, nicht so viele Steine im Leben, lieber ein bisschen Strand am Meer. Mit Sonnenschein, bisschen bequemer. Ja, sagt der Herr manchmal, ja. Ansonsten habe ich dir einen Lauf verordnet, einen Kampf. Und du tust besser dran, wenn du das zur Kenntnis nimmst und dich darauf einstellst. Weil ich habe diesen Kampf dir verordnet, damit du das Ziel erreichst. Du sollst ja nicht unterwegs liegen bleiben am Strand. Ich möchte dich ja auch mal bei mir haben. Ich habe ja auch einen Lauf gekämpft. Und dann heißt es, indem wir aufsehen auf Jesus, Ich sage das noch, Jesus steht nicht bei unserer Bekehrung am Anfang dabei. Herzlich willkommen, er nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Sondern wenn wir uns für Jesus entschieden haben und entscheiden, dann ist das der Startpunkt, wo unser Glaubenslauf beginnt und er mit uns läuft. Die ganze Zeit. Und dann werden wir noch daran erinnert, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, auch wir sind gerufen, ein Kreuz zu tragen, und die Schande gering achtete. Ich weiß nicht, ob dir der rote Teppich ausgerollt wird, wenn du als Christ auftrittst. Ich habe es noch nicht so erlebt. Manche öffnen ihr Herz, manche hören gut zu, manche Menschen um uns herum, die beobachten mich, dich, und dann kommen Fragen und da freuen wir uns drüber. Aber rote Teppich war noch nicht so viel. Und bei Jesus auch schon gar nicht. Also da ist alles drin, was wir jeden Tag brauchen. Zunächst einmal diese Wolke von Zeugen. Im Kapitel vorher werden eine ganze Reihe Zeugen aufgeführt. Von Abel bis Rahab und so weiter und so weiter. Zeugen, die den Glaubenslauf gelaufen haben. Da sind Zeugen, die Siege errungen haben, im Namen Jesu, und dann hat's gescheppert, und dann ist was passiert. Und dann sind da Zeugen, die zersägt wurden. Ich las in dem Buch Jerusalem von zwei Journalisten, es beschreibt die Entstehung des Staates Israel, wie englische Soldaten vier Haganah-Soldaten der Israelis gefangen nahmen und sie den Palästinensern ausgeliefert haben, den Arabern. Den einen haben sie zerschossen, die anderen drei haben sie zerhackt. Und was sie sonst gemacht haben, will ich gar nicht beschreiben. Hebräer 11 beschreibt solche Menschen, die um Glauben, um Jesu Willen zerhackt wurden, zersägt wurden und der Welt nicht wert waren, in Löchern lebten, als Zeugen. Auch sie sind Zeugen. Denn 365 Millionen, sagt Open Doors, in dieser Welt leben unter harter Verfolgung. Kann ich mir gar nicht vorstellen. 365 Millionen, das ist viermal die deutsche Bevölkerung. Unter harter Verfolgung. Da ist diese Wolke von Zeugen. Unsere Hoffnung ist das Wiederkommen Jesu, nicht die nächste Bundesregierung. Herr, gib Gnade unserem Land. Aber es ist das Wiederkommen Jesu, das tausendjährige Reich, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wir erleben den Herrn schon hier, aber das Ziel ist doch diese Ewigkeit. Das Ziel ist nicht Himmel auf Erden. Ein Stück Himmel auf Erden, ja, immer wieder. Herr, ich suche deine Gegenwart, das ist immer Himmel auf Erden. Aber das alles ist uns gegeben, geschenkt, als Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Das sagt das Wort. Und wir leben in einer Gesellschaft, die den christlichen Glauben fundamental ablehnt und verspottet. Ich weiß nicht, was man bei uns über Jesus und den Glauben spotten kann, das ist schon... Das ist ja nicht mehr schön, das ist noch mehr. Die Welt lacht über das Kommen Jesu, tausendjähriges Reich, lacht über Himmel und Hölle, gibt's sowieso nicht, ist alles Spinnerei, kluge Menschen können sowas gar nicht glauben, was man alles so sagt. Die Probleme können wir selber lösen. Und das gibt's ja auch unter Christen, solche Gedanken, naja, Jesu Wiederkunft und das Kreuz, ist das auch alles noch so wahr, die Gebote Gottes. Und man merkt auf einmal, das kann einem Probleme machen. Man ist herausgefordert. Wo stehe ich noch? Was glaube ich? Ich dachte an die Geschichte mit dem reichen Mann in Lukas 16, denke ich, der alle Tage seines Lebens mit Freude lebte. Im Wohlstand, dem ging's richtig gut. Von morgens bis abends, 365 Tage im Jahr. Und wenn Schaltjahr war, dann waren es 366 Tage bis am Ende seines Lebens. Und er stirbt. Und der arme Lazarus, der vom Müllhaufen sein Essen geholt hat und die Hunde haben ihm die Wunden geleckt, weil er keinen Arzt bezahlen konnte. Ich habe das in Indien gesehen, solche Menschen, die ihr Müllessen suchen. Der stirbt auch. Der Reiche wacht in der Hölle auf. Und der Arme im Schoß Abrahams. Auf der Erde war der Reiche doch der sichtbare Beweis des Segens Gottes. Das war doch klar. Wenn du richtig lebst, dann bist du gesegnet von Gott. Und der Arme? Das kann ja wohl nicht gerade das Vorbild sein, könnte man sagen. Man merkt, da kommen doch Fragen auf. Unsere Welt macht was mit uns. Der Glaubensweg ist etwas Fremdes, Irrationales, wird verspottet. Da ist es manchmal nicht leicht, auf diesem Weg zu gehen. Und man merkt, wir brauchen Zeugen, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Bestätigung. Ja, weiter, bleib auf dem Weg. Und das sind diese Zeugen in Kapitel 11. Der Psalmenschreiber von Psalm 73, er drückt das fantastisch aus. Gott, ich bin fast irre geworden, verrückt geworden, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Das ist keine Probleme. Ja, wie kann das sein? Und ich bin täglich geplagt, täglicher Kampf. Kann gar nicht sein. Wer einen täglichen Kampf hat, der fühlt sich doch nicht normal. Und wenn die anderen Menschen anguckst und denkst, denen geht's allen gut, aber ich habe nur diesen ganzen Stress immer. Und das denkt ja jeder. Und der Psalmschreiber sagt dann in diesem Psalm, Vers 17, diesen Kampf hatte ich, bis ich ins Haus Gottes ging, bis ich zum Gottesdienst ging, bis ich dein Wort wieder hörte, dann war es mir klar, du zeigst mir, was das Ende ist eines Lebens ohne dich. Da muss man sich nicht täuschen. Der Reichtum kann einen ganz schön betrügen oder was auch immer man da hat. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, sagt der Hebräer-Briefschreiber. Unhörbar und laut reden diese Zeugen zu dir und zu mir. Ja, geh den Glaubensweg treu mit dem Herrn weiter. Bleib auf dem Weg, lass dich nicht ablenken. Denselben Kampf, den du heute hast, den haben wir in unserer Zeit genauso gehabt. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn die noch keine Autos hatten und kein Smartphone. Die hatten denselben Herzenskampf wie wir auch. Es lohnt sich. Gottes Wort ist wahr. Du wirst es sehen. So wie wir jetzt sehen, was wir damals geglaubt haben. Das war auch für uns ein Kampf. Du wirst es auch. Der Herr erfüllt seine Zusage auch an dir. Die Wolke der Zeugen. Der zweite Punkt. Alles ablegen, was uns beschwert. Es gibt zwei Arten von Stress, wisst ihr das? Es gibt den Eustress, der fördert, der lässt einen wachsen, die positive Herausforderung. Und es gibt den Distress, der zerstört durch Überforderung. Es gibt im Glaubenslauf Herausforderungen, die uns wachsen lassen. Und es gibt im Glaubenslauf Lasten, die einen hindern und zerstören können. Beides fühlt sich schwer an. Ist beschwerlich. Wir lieben es lieber bequem. In unserem Glaubenslauf ist uns Kampf verordnet. Also wunder dich nicht, wenn du jeden Tag zu kämpfen hast. Ist normal. Ja. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Kampf kein Sieg. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Psalm 84. Aber da steht, eigentlich müsste da vorher stehen, sie gehen von einem Kampf zur anderen, vom Kampf zum Sieg, vom Kampf zum Sieg, vom Kampf zum Sieg. Die Adlereltern werfen ihre Jungen aus dem Nest. Habt ihr schon mal? Wahnsinn. Die oben in den Felsen. Das Junge, das will ja nicht aus dem Nest. Nest ist schön, bequem. Papa, Mama, Futter bringen. Toll, super. Ich will nicht arbeiten gehen. versorg mich mal. Zack, wurde es rausgeschmissen. Flattert, Schock, Krise. Und die Eltern stürzen sich runter, tragen es dann wieder hoch. Und das machen sie so lange, bis es fliegen kann und selbst Futter. Soll ja selbstständig werden. Der Glaubenskampf hält uns wach und lässt uns Gottes Hilfe erleben. Wer kämpft und an die Grenzen kommt, fängt an zu beten. Gibt so einen Witz, ein Pastor kommt in den Himmel und ein Busfahrer, ihr kennt den wahrscheinlich. Und der Busfahrer kriegt einen besseren Platz im Himmel als der Pastor. Da sagt der Pastor, ja, ich hab doch für dich gearbeitet. Ja. Ja, sagt Petrus, bei dir sind sie immer eingeschlafen. Beim Busfahrer haben sie immer gebetet. Also gut, in so einen Bus steige ich nicht so gerne. Aber es ist doch so. Krisen lernen beten. Unsere Gesellschaft glaubt, wir können es alleine machen. Muss erst in die Krise kommen, bis sie es versteht. Der Kampf ist unfordert. Segelschiffe haben unter ihrem Schiffsbauch Rumpf einen starken Kiel, der geht tief ins Wasser, aus Blei, Schwermetall, damit das Schiff nicht umkippt im Sturm. Der schwere Kiel bewahrt das Schiff. Die Stürme unseres Lebens, die Kämpfe unseres Lebens lassen uns wurzeln, tief wurzeln. Das Schwere in unserem Leben gibt uns Gewicht, Halt. Wenn wir denn kämpfen und uns in Gott verankern. Das ist das Positive. Aber dann, es geht ja auch um diese Lasten, die wir ablegen sollen. Es gibt auch Beschwerliches in unserem Leben, das uns am Glaubenlauf hindert. Die Bequemlichkeit ist eins davon. Das Trachten nach Reichtum und nach den irdischen Dingen. Auf den JLTCs, Junior Leiter Trainingscamps, das sind 14- bis 17-Jährige, die müssen dann eine, was? Nee, ist gut, geht. Ist Allergie, Heuschnupfen, geht jetzt schon los, also keine Sorge. Auf diesen Camps, 4 Tage, müssen die Jugendlichen dann eine Nacht raus. Die schlafen irgendwo in der Wildnis und dann müssen den Rucksack mitnehmen. Und der Rucksack darf maximal 12 Kilo wiegen. Und bevor die losmarschieren, müssen die alle ans Eingangstor vom Camp. Da ist eine Waage, dann wird jeder Rucksack gewogen. Und wenn dann einer 15 Kilo mit hat oder 17 Kilo, weil er sein Laptop noch mit hat und noch eine Powerbank und noch eine Kulturtasche mit, weiß ich was, allen Utensilien oder sonst was, dann wird ausgepackt. Raus damit, Leute. Das Materielle kann beschweren. Lots Frau, als die Familie gerettet wurde aus Sodom und Gomorra, diese Städte ging unter, das Gericht Gottes. Sie schaute zurück. Zu dem Reichtum, dem Wohlstand, all die schönen Dinge des Lebens. Und erstarrte zur Salzsäule. Sie konnte nicht mehr weitergehen. Paulus sagt im Philipperbrief, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse, was hinter mir liegt. All das Beschwerliche, wo da hat mich jemand geärgert und hier haben sie mich halb gesteinigt und dies und jenes alles. Ich vergesse das. Wie oft geht's uns so, da ist vor 5 Jahren was passiert und wir denken immer noch dran. Der, die hätte doch damals und so weiter. Ja, das ist so wie so eine Endlosschleife manchmal im Gehirn. Und Paulus sagt, ich vergesse das. Das muss man richtig üben. Jesus sagt in Matthäus 13, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Irdischer Wohlstand, der Reichtum ist eine Gabe Gottes, aber soll nicht die Mitte sein. Das Leben selbst liegt in unserer Beziehung zum Schöpfer, in unserer Beziehung zu Jesus. Herr, ich suche deine Nähe. Ich singe das Lied von Herzen. Füll mich neu, weil ich das brauche, weil ich es nicht habe. Ja, ich habe schon, aber nicht genug. Herr, kann mehr sein. Mein Tank im Auto wurde auch leer. Jetzt ist er noch halb, dreiviertel voll, geht ja noch. Aber irgendwann ist wieder Schluss. Dann bleibe ich stehen. Geht nicht mehr, muss tanken. Schämt man sich doch auch nicht, wenn man tanken geht, oder? Ist das schlimm? Wenn die Liebe fertig ist, muss man neue haben. Herr, ich brauche deine Liebe, deine Nähe. Dann der dritte Punkt, die Sünde ablegen, die uns ständig umstrickt. Warum umstrickt uns Sünde? Seit ich diese Stelle mal bewusst gelesen habe, stelle ich mir immer wieder eine Frau vor. Es kann auch ein Mann sein, können ja auch Männer stricken. Manchmal habe ich gedacht, am liebsten würde ich jemanden nehmen, in die Mitte stellen oder setzen und dann müsste eine Person die ganze Zeit stricken da drum. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn du da jemanden hast, der ständig um dich strickt? Was heißt das? Es gibt eine Person, die ständig versucht, in unserem Leben Situationen zu stricken, mit ihren Stricknadeln, die uns zur Sünde verführen sollen. Ständig passiert das. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Entmutigung, Frustration, falsche Anschuldigungen, Lügen, Bilder, Werbung, all das gibt es. Neulich habe ich mich über einen Jugendlichen ein bisschen aufgeregt, habe das Lied erzählt. Und ja, sagt Lieder, sei doch nicht so zynisch. Oh, das hat mich noch doppelt geärgert. Der Jugendliche hat mich geärgert, meine Frau hat mich auch noch geärgert. Dann wurde ich laut und habe gedacht, und irgendwann merkte ich so, es ist, lass ab vom Streit, ehe er losbricht, heißt. Dann ging ich raus in den Flur und habe nur im Herzen gesagt, Herr, meine Frau hat ja recht. Sie hat ja recht. Ich war nicht im Recht, aber ich fühlte mich im Recht. Versteht ihr, die Sünde, die ständig strickt, diese Strickmuster, diese falschen Denkweisen, all das ist ständig, das ist doch unser Kampf. Welches Netz gebraucht der Satan, der Widersacher Gottes? Was strickt er da? Das ist ein Netz, was fangen soll. Es ist das Netz kluger und logischer Gedanken und vor allem dem einen Gedanken, Mensch, du schaffst es selbst. Und dazu braucht er auch unsere Gesellschaft, die ja nicht an Gott glaubt. Und auch mit Jesus nichts zu tun haben will und davon überzeugt ist, dass die kriegen selbst die Probleme hin. Behaupten alle Parteien. Jeder denkt das. Das versucht der Satan, da ist diese Ideologie und dann ist diese Ideologie, hier muss gerettet werden, da muss gerettet werden, hier, da müssen wir uns investieren und da ist ein Problem. Mach ja sein, will ich ja auch gar nicht kleinreden, da sind ja auch reale Probleme, gar keinen Fall, aber es ist wie ein ständiges Beschäftigtwerden. Erst kommt der Satan mit Verführung, dann mit Anklage, dann mit Verdammnis, dann mit Verzweiflung, Entmutigung. Sünde ist all das, was außerhalb der Ordnung Gottes liegt. Sünde ist nicht das, was Spaß macht. Und gerecht leben ist nicht langweiliges Leben, wenn man recht überlegt. Sünde zerstört. Gerecht zu leben gibt ein ruhiges Gewissen. Wenn ich mich nicht bestechen lasse, kaufen lasse von irgendjemand, kann ich jedem klar in die Augen schauen. Aber wenn ich erstmal gekauft worden, dann bin ich auch erpressbar. So läuft das. Die Bibel sagt uns, was gut und gerecht ist, was Sünde ist. Aber das wird auch heute angezweifelt. Auch Theologen behaupten heute Dinge, ich hatte es vielleicht schon mal gesagt, in einer Predigt ein Theologieprofessor, ein Evangelischer, hat gesagt, Sünde gibt's gar nicht. Okay, und was sehe ich dann um mich herum, mit was kämpfe ich persönlich, wenn es die gar nicht gibt? Mach jeder glauben, was er will, das hat ja Adam und Eva auch schon gehört vom Teufel, ja, das stimmt nicht, was Gott sagt. Du weißt das doch selber. Ich kann mich selbst und jeden von uns nur warnen, mahnen und ermutigen, lies die Bibel, halte dich daran. Hältst du dich an die Bibel, hält die Bibel dich. Denn Gott steht dahinter, dessen Wort hält. Soweit zu diesem Kampf der Sünde, die uns ständig umstrickt. Wir brauchen da die Hilfe Gottes, die Führung des Heiligen Geistes, Durchblick. Aber das ist der Kampf, in dem wir stehen. Egal wo, in welcher Situation, das ist immer. Der vierte Punkt ist mit Geduld im Kampf laufen, der uns bestimmt ist. Da ist der Kampf gegen all das, was uns beschwert, was unsere Aufmerksamkeit ablenkt von diesem Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wenn ich an unsere Zeit heute denke, es erinnert mich an die Gorleben-Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch euch erinnert. In den 90er Jahren, wir haben ja da gewohnt in Klenze, nicht weit von Gorleben. Ich bin aber hingefahren nach Dannenberg. Zehntausende Demonstranten, zehntausende Polizisten. Die Straße war rechts und links gesäumt von Polizeiautos. Das Ganze war so aufwühlend und aufregend, dass es einen ständig beschäftigt hat. Ständig habe ich im Radio die Nachrichten gehört, wenn ich unterwegs war im Auto. Was läuft jetzt in Gorleben? Man konnte sich schon gar nicht mehr konzentrieren. Es war so aufregend. Und ich habe gemerkt, wie mich das ablenkt vom Alltag und auch dem Dienst und dem Wort Gottes. Es lenkt ab. Und so empfinde ich unsere Zeit heute auch. Es ist unruhig, oder? Ich will gar nicht die neuesten Nachrichten hier verkündigen, das tun die Nachrichten selbst. Was gestern wieder passiert ist in Syrien und so weiter und so weiter. Es ist furchtbar. Aber das ist der Kampf. Sonntagmorgens ist immer ein Kampf. Wir fahren ja hier knapp 2 Stunden. Der Kampf ist nicht, die Nachrichten zu hören. Mal einen Tag ohne Nachrichten. Ich habe es geschafft, heute Morgen nicht anzustellen. So. Nicht, dass ich so tue, als gäbe es die Welt nicht, aber mal runterkommen von diesem ständigen Beschäftigtsein mit dem, was, wo, wie läuft und mal einfach das Wort Gottes. Das hat nichts mit Tagespolitik zu tun, diese 3 Verse. Aber das hat was mit unserem Alltag zu tun, unserem Leben. Mit Geduld laufen in dem Kampf. Da ist der Kampf gegen die Bequemlichkeit. Es gibt ein nötiges Ausruhen zum Kräfte sammeln, um den Alltag zu bewältigen. Der Sonntag, der Urlaub, der Ruhetag. Aber es gibt auch eine Bequemlichkeit, die träge macht. Kennst du das? Keine Lust mehr. Wir hatten von Freitag auf Samstag Übernachtungsaktion bei den Pfadfindern hier bei Dömitz. Ich kam nach Hause gestern Nachmittag, war ziemlich müde. Erstmal Rauchklamotten aus am Lagerfeuer und geduscht und frische Klamotten an, da haben wir gegessen. Und dann musste ich mich an die Predigt setzen, musste. Ich will es ja auch. Die hatte ich schon geschrieben, aber ich gucke sie immer durch. Ich war einfach nur fertig und müde. Ich hatte gar zu nichts mehr Lust. Nichts mehr. Ging nicht mehr. Und dann fing ich an, mich mit der Predigt zu beschäftigen. Und es war wie ein Schalter umgelegt. Ich hatte so eine Freude. Das Wort Gottes. Da habe ich gemerkt, es ist jetzt nicht Zeit, einen Sessel zu setzen, sondern das zu machen. Aber das muss man selber herausfinden. Die Grenze zwischen Bequemlichkeit und nötigem Ausruhen, das kann man erkennen. Wie kann ich das erkennen? Ein zentraler Bereich des Kampfes in unserem Leben ist die Bibellese, das Gebet, aktive Beteiligung an der Gemeinde. Das brauchen wir existenziell. Das Bibellesen nimmt dir keiner ab. Glaub nicht den Theologen. Glaub nicht den Theologen, glaub dem Herrn und seinem Wort. Prüf es. Wie hieß die Stadt noch? Beröaner. Die Beröaner, wenn die eine Predigt gehört haben, da haben sie erstmal das damalige Wort Gottes, was es gab, Alte Testament, vorgeholt. Hat Herr Paulus richtig gepredigt? Müsste er hier auch machen. Hat er richtig gepredigt? Stimmt das? Ich hoffe, ich kann sagen, wer die Bibel kennt, der weiß, dass es stimmt. Aber trotzdem, nachprüfen muss man's. Das ist unser Kampf, am Wort Gottes zu bleiben, am Gebet, aktiv an der Gemeinde. Zu viele Christen lassen sich von Gemeinden trennen. Da ärgert's hier, dann ärgert's da und dann passt nicht. Und dann, ach, weiß ich. Man hat ja so seine Wohlfühlgedanken. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft mit Geschwistern. Die Nähe zum Herrn immer wieder suchen. Und das ist auch der letzte Punkt jetzt. Dieser ganze Kampf, in dem wir stehen, all diese Punkte werden zusammengebündelt in den einen, indem wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, schauen. Nochmal, bei der Bekehrung läufst du nicht los, deinen Glaubenslauf. Und der Herr winkt dir vielleicht noch hinterher und sagt, in 10, 20, 50 Jahren stehe ich dann da, guck mal, ob du ankommst. Nein, er läuft mit dir jeden Tag mit. Jeden Tag kannst du dich zu ihm wenden. Und seine Nähe suchen, das geschieht unter anderem eben durch die Bibellese. Ich meine, das brauche ich eigentlich nicht sagen. Durch das Gebet. Wo man in einer Beziehung nicht mehr redet, geht sie kaputt. Stirbt. Ohne Gebet stirbt der Glaube. Und Gemeinde genauso. Ohne Familie, Waisenkind, schwer. Wir brauchen Gemeinschaft. Indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Unsere Stärke liegt in der Verbundenheit mit Jesus. Jesus sagt in Matthäus 11 die berühmten Worte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, täglich. Wenn ich einen täglichen Kampf habe, und Herr, wenn du mir diesen täglichen Kampf auch noch verordnet hast, dann brauche ich auch täglich deine Nähe. Und genau das, diese Punkte hier, und indem wir auf Jesus schauen, erkennen, dass er mitläuft, das wiederum macht uns zu Zeugen für die Menschen um uns herum. Das sehen sie. Du musst gar kein Evangelist sein. Aber wenn du lebst mit Jesus, wird es gesehen. Und wenn du nicht reden kannst, macht vielleicht nichts. Irgendwann redet dich mal ein anderer an und sagt, warum machst du das so? Was ist so? Und du kannst es bezeugen. Wir erleben den Widerspruch der Sünder. Wir erleben den Widerspruch der Menschen in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, die Jesus ablehnt. Die Bibel nennt die Menschen Sünder. Also, wir sind jetzt nicht gerufen, durch Lauenburg zu gehen und jeder auf jeden mit dem Finger zu zeigen, hier, du bist ein Sünder. Dann sagt die doch, du bist ein Spinner. Darum geht's ja auch gar nicht. Das sollen wir nicht tun. Aber etwas erkennen. Und wenn die Menschen widersprechen, gut, sie können ja nicht anders. Ich konnte auch nicht anders. Ich war früher genauso. Ich habe das abgelehnt, ausgetreten aus der Kirche. Hör auf dem Glauben. Jesus versteht, in welcher Welt wir leben. Er kennt diese Spannung. Er hat ja selbst diesen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet. Um der vor ihm liegenden Freude willen. Durch ihn werden wir zum Licht und zum Zeugnis. Er selber ist der Garant, dass wir das Ziel erreichen. Diese 5 Punkte müssen wir nur mitnehmen. Um der vor ihm liegenden Freude willen. Er ruft uns, dasselbe zu tun. Wenn Jesus wirklich reden könnte, würde er es vielleicht so ausdrücken, mein Kind, was du erlebst, wenn du mir folgst, das habe ich auch alles erlebt, als ich dem Vater folgte. Genau dasselbe. Bleib nur an mir, bei mir bist du sicher. Mit mir kannst du frei den Blick erheben und jedem in die Augen schauen. Vertrau mir, halte dich an mich. Ich mach dich zum Zeugnis für die Menschen, damit auch sie mich erkennen. Und ich bring dich zum Ziel. Noch einmal, der Text zeigt uns die Wolke von Zeugen. Weiter, geh weiter. Ablegen, was uns im Glaubenslauf beschwert, behindert. Ablegen der Sünde, die uns ständig umstrickt. Mit Geduld im Kampf laufen, der uns bestimmt ist, indem wir auf Jesus schauen, Tag für Tag. Amen. Keine besondere Predigt und doch existenziell. Das sind die Punkte, das ist, was wir brauchen. Das gilt für jedes Jahr und jeden Tag des Jahres. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, das so einfach und so klar ist. Das sind nicht viele Gedanken, nicht viele Punkte, aber da ist alles drin, was wir für unseren Glaubenslauf brauchen, um selber mit dir das Ziel zu erreichen, Herr, und unser großer Wunsch, dass Menschen um uns herum auf dich aufmerksam werden, dich erkennen, anfangen, dich zu suchen, dass sie an den Punkt kommen, wo sie Spott und Kritik und all diese Dinge aufgeben können und wirklich ernsthaft nach dir fragen, wie ein Zachäus, der dich sehen wollte. Herr, das wünschen wir uns sehr, dass Menschen um uns herum dich sehen wollen und auch, dass wir dich immer wieder sehen wollen, wie wir es in dem Lied gesungen haben. Das schenkt uns, Herr. Diese Nähe zu dir, diese Verbundenheit und dann auch diese Befähigung, durch dich Zeugen in dieser Welt, in dieser Zeit, dort zu sein, wo wir leben und sind, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Erinnere du uns durch deinen Geist an diese Worte, an diese Gedanken, wenn immer wir das brauchen. Amen.